Also es ist so schön, die Zeugnisse heute zu hören. Das merkt man, dass wir echt eine lebendige Gemeinde haben, die so viel erlebt. Und wer war letzte Woche da? Das war so bewegend, was Gabi und Rainer Schwarz gemacht haben, fand ich. Wir standen da bei dem Abendmahl in diesem Kreis und es war so eine Symbolik dahinter, einfach diese Abendmahl zu nehmen. Und diese Kostbarkeit, dann die Hände zu halten, miteinander und füreinander zu beten, diese Einheit im Leib Christi da zu vermitteln. Ich fand die Idee grandios und so wertvoll und wirklich sehr, sehr gut. So, wir starten. Was erwartet ihr, der erste Advent? Was habt ihr immer erwartet in die Vergangenheit von der ersten Advent? Hattet ihr große Erwartungen oder war es euch jetzt schon langweilig, wo du gesagt hast, das geht schon wieder los? Oder zu kalt, aufregend, ungewiss vielleicht, weil ihr Kriegskinder waren und ihr wusstet nicht, wo und was passiert in dem nächsten Jahr? Oder vielleicht hattet ihr gedacht, das zieht sich als Kind, ne? Hat man, das zieht sich so der Weihnachtszeit. Wann kommt endlich Weihnachten? Und da hat man so diese große Wünsche. Was wird passieren? Ich hoffe, ich kriege das, was ich immer betont habe oder gesagt habe oder so aufgeschrieben habe, damit ich das bekomme. Und dann ist man enttäuscht, weil man es doch nicht bekommen hat oder so. Und ich als Kind, muss ich ehrlich sagen, ich war in Jamaika in dieser Zeit. Und kennt ihr den Christkind, die immer geklingelt hat? Genau, wir hatten das auch. Und zwar, meine Mama ist immer runtergegangen, dann hat sie gesagt, du geh mal hoch, sing mal ein paar Lieder, ne? Und dann komme ich. Und ich habe dann einmal gesagt, ich helfe dir. Und sie hat gesagt, nee, nee, ich muss nur kurz die Wäsche aufhängen. Abends. Ja. Komisch. Und wir sollten dann hochgehen. Ich habe gedacht, naja, okay, dann gehen wir hoch und dann singen wir Lieder und dann klingelt es und dann sausen wir runter und der ganze Baum unten ist geschmückt und gedeckt mit Geschenke. Und das war schon eine aufregende Zeit. Ich habe später natürlich erfahren, dass der Christkind keine Klingel hat. Oder diese Zeit, wo es so kalt war, hatten wir dann diese Handschuhe, wo du eine Faden hinter an der Jacke hattest und beide Handschuhe konnten dann so hängen, wenn du die ausgezogen hast. Total praktisch, aber richtig nervig als Kind, damit man die nicht verliert. Und da gab es so Balaclavas. Kennt ihr Balaclavas? Oder wie heißt das auf Deutsch? Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Sturmhaube. Und das hat alles zugedeckt und da war es extrem warm. Aber wie praktisch fanden die Mamas das? So, wir hatten Erwartungen in dieser Vorweihnachtszeit. Und ich frage mich jetzt zurück zu Judentum, was haben die erwartet, wenn es um die Messias ging? Was war ihre Vorstellung? Weil es war eine Zeit, wo es voll politische Instabilität gab und jüdische Auflehnung, die von der römischen Herrschaft geprägt war. Und vielleicht sollen wir jetzt da reingehen und sehen, was vor 2000 Jahren oder über 2000 Jahren passiert ist, wo Jesus geboren ist. Weil Israel stand unter der Herrschaft des römischen Königreichs, das von Herodes der Erste regiert wurde. Herodes war ein König in Palästina von 37 bis 41 nach Christus. Und nach der Geburt Jesu soll Herodes angeordnet haben, alle Kinder unter 2 Jahren in Bethlehem und umgeben töten zu lassen, weil er in Jesus eine Bedrohung sah und seine Position nehmen wollte. Natürlich wusste er nicht, dass er Jesus hieß. Und die Weisen haben den König Herodes das erzählt, weil die sind reingekommen und haben gesagt, wo ist dieser König, den wir huldigen dürfen? Und er hat gedacht, welcher König? Und natürlich war er voller vielleicht Angst und Neid, keiner nimmt meinem Thron. Und deshalb hat er das so angeordnet. Und jetzt kommen wir aber, wie waren die religiösen und sozialen Verhältnisse in dieser Zeit? Und ich möchte, dass ihr einfach mit mir bleibt in diesen Momenten, weil es sehr, sehr wichtig ist, zu der Schlussfolgerung, was eigentlich passiert, als Jesus dann geboren war und was das Volk erwartet hat in dieser Zeit. Israel war zu dieser Zeit von jüdischen Stämmen und eine der jüdischen Kultur geprägt. Es gab eine große religiöse und philosophische Vielfalt innerhalb des Judentums. Viele verschiedene Strömungen existierten im Judentum, in Judäa, nebeneinander. Und das Judentum war die vorherrschende Religion in Judäa, jedoch intern in mehrere bedeutenden Sekten oder Philosophien gespalten. Zum Beispiel vertraten sie unterschiedliche Ansichten über das Gesetz, den Tempeldienst und die römische Herrschaft. So, es gab Gruppierungen und da gehen wir jetzt heute kurz rein. Die erste kennt ihr sehr, sehr gut und das war die Pharisäer. Jesus hatte sehr viel mit denen zu tun und diese Gruppe war sehr fromm und legte großen Wert auf die genaue Einhaltung der geschriebenen Tora, des Gesetzes sowie der mündlichen Überlieferung. Sie hatten großen Rückhalt in der einfachen Bevölkerung und ihre Interpretationen bildeten später die Grundlage für das rabbinische Judentum. Dann kamen auch die Sadduzäer. Die Sadduzäer dazu, sie waren eine priestliche und aristokratische Elite, eng verbunden mit dem Tempelkult in Jerusalem in dieser Zeit. Im Gegensatz zu den Pharisäern akzeptierten sie nur die geschriebene Tora als Autorität und lehnten Konzepte wie die Auferstehung der Toten oder die Existenz von Engeln und Geistern ab. Dann gab es die Essener. Diese Gruppe lebten oft in abgeschiedenen, klosterähnliche Gemeinschaften, wie in Qumran, dem Fundort der Schriftrollen von Toten Meer, und mied das, was sie als korrupten Tempelkult in Jerusalem ansahen. Sie praktizierten strenge Reinheitsrituale, lebten oft zölibatär und glaubten an ein Leben nach dem Tod. Es gibt dann auch eine Gruppierung, der mit Gewalt zu tun hat, das war die Zeloten, eine politisch motivierte Gruppe, die sich dem gewaltsamen Widerstand gegen die römische Besatzungsmacht verschrieben hatte. Ihr Ziel war ein von den Römern befreites theokratisches Land Israel, in dem nur Gott König ist. Und dann zuletzt, was gab es dann? Die Samariter, genau. Die Samariter, deren Religion dem Judentum ähnelte, die aber ihr eigenes Heiligtum auf dem Berg Garizim hatten und sich nicht als Juden im traditionellen Sinne betrachteten, sondern als Israeliten. So alle Juden in dieser Zeit hatten andere Ansichten und Lebenssichtweisen. Und die haben das ausgelebt mit der Erwartung, wie ihre Messias aussehen wird. Und nicht nur das, jetzt müssen wir natürlich reingehen in die Römische Reich. Da gab es in dieser Zeit im Römischen Reich in Judäa, da herrschte es polytheistisch zu. Und das bedeutet, dass der Glaube oder Verehrung von mehr als einem Gott. Wir wissen, dass die Römer verschiedene Götter hatten. Und der Staatsreligion war eng mit dem politischen Leben verflochten. Diese Religion war rituell geprägt, nicht primär durch Glaubenslehren und beinhaltete auch den Kaiserkult, die Verehrung des Kaisers als göttlicher Person. So, als der Kaiser kam, der Kaiser war angesehen, sehr ähnlich wie Pharao in der Zeit damals, dass er ein Gottheit war. Und nicht aus einer Überzeugung der Lehrer, was die gelesen haben, sondern es gab so viele Götter, die die angebetet haben, mit dem Hintergrund, es politisch eigentlich zu steuern. Und die sind die Glaubensrichtungen, die es gab in Rom in dieser Zeit. Hellenismus, Die griechische Kultur und Religion hatten durch die Eroberung Alexanders des Großen und die spätere römische Herrschaft einen starken Einfluss in der gesamten Region, einschließlich Judäa. Es gab auch Mysterienkulte, verschiedene orientalische Kulte, wie die Verehrung von Isis oder Mithras, waren im gesamten Reich populär, im Besonderen beim Militär. Und zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Isis weiblich eine Göttin, ursprünglich aus Ägypten war, und Mithras der männliche Gott aus Persien war. So dieser ganze Mix herrschte in der Zeit, wo Jesus geboren war. Was für eine Kessel von Emotionen. Was für eine Zerreißen und Ziehen, der in der Gesellschaft stattgefunden hat. Und so ist Jesus geboren, in dieser ganzen Schlamassel. Und die Juden erwarten einen Messias. Alle warten auf einen Messias. Und ich gehe kurz hier rein, weil das ist, wo Glauben anfängt in unsere Herzen heute Morgen. Glauben wir es oder glauben wir es nicht? Mein Thema heißt Glaube, ich glaub's nicht. Und du kannst sagen, ich glaub's nicht, das ist der Hammer. Oder ich glaub's nicht, bin sehr skeptisch. Aber ich hoffe, dass Jesus dein Herz öffnet, heute Morgen etwas anders zu sehen, das du mitnehmen darfst in dieser ersten Advent, der vielleicht ein Tick anders ist als letztes Jahr oder der Jahr davor. Der Messias würde in Bethlehem geboren werden, steht in Micha 5,2. Der Messias würde von einer Jungfrau geboren werden, in Jesaja 7,14. Und ein Nachkommen aus der Stamm Juda sein, in 1. Mose 49,10. Ein Bote würde sein Kommen ankündigen, und da steht es in Jesaja 40,3 und Malachi 3,1. Und in Psalm 2 spricht davon, dass die Völker der Welt sich gegen Gott selbst und seinen Gesalbten verschwören werden. Ursprünglich bezog sich auf das davidischen König, aber der Umfang dessen, was hier beschrieben wird, sowie die spätere jüdische Tradition verstanden, dies als Hinweis auf den Messias, Gottes ultimativen Gesalbten. So, die dachten erstmal, okay, das spricht eigentlich über David, unser König, diese Zahlen. Aber dann lesen wir weiter in Vers 7, wo es keinen Sinn mehr macht, wo Gott nennt den Gesalbten ausdrücklich meinen Sohn. Und das war in dieser Zeit was Neues. Wir kennen es gang und gäbe, wir hören das, wir sind Königstöchter, wir sind Königskinder, wir sind König, wo wir wirklich mit ihm leben dürfen. Aber das war nicht gang und gäbe in dieser Zeit. Und Gott sagt in Vers 7, meinen Sohn, und verspricht ihm die Herrschaft über die ganze Welt. Es kann nicht David sein. David hat nicht geherrscht über die ganze Welt. Es musste auf den Messias beziehen. Und der Messias als Menschensohn wird erwähnt in Daniel 7, 13 und 14. Und da gehen wir kurz rein, weil es auch wichtig ist zu Jesus. Ich schaute in Visionen der Nacht und sehe, mit den Wolken des Himmels kam eine wie der Sohn eines Menschen, Menschensohn ist eine andere Übersetzung, und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum, dass es nicht zerstört wird. Menschensohn, wenn wir das hören oder wo ich das gehört habe, habe ich gedacht, das ist eine Minderung eigentlich von wer Jesus ist. Das ist das Menschliche. Aber das ist nicht der Bedeutung. Menschensohn ist die Bezeichnung, die Jesus sich selbst in die Evangelium mehrfach selbst bezeichnet hat, und nur dreimal an anderen Stellen im Neuen Testament wird er von anderen ebenfalls bezeichnet.
Und Menschensohn spricht in Wirklichkeit von seiner Göttlichkeit und seiner erhabenen Natur. Und deshalb wird es so erwähnt. Seine Göttlichkeit und seine erhabene Natur. Daniel sprach in einer nächtlichen Vision von einem wie einem Menschensohn auf den Wolken des Himmels vor Gott, dem Alten der Tage. Und Gott gibt ihm ein ewiges Reich, in dem ihm alle Völker der Erde dienen. Daniel spricht auch hier über den Messias. Und Jesus bezieht sich eindeutig auf Daniel 7, wenn er spricht über sich selber. Und der hohe Priester erkennt das und antwortet: Aber ich sage euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn sitzen sehen zu Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Und das steht in Matthäus 26, 64. So spricht Jesus zu der hohe Priester in dieser Zeit. Und der hohe Priester weiß ganz genau, was Jesus damit gemeint hat. Und in Vers 25 antwortet er: Er hat Gotteslästerung begangen. Er verstand eindeutig die göttliche Bedeutung des Titels. Er war total empört, der Hohepriester. Er hat gesagt: Wie kann er sich so benennen? Das ist Gotteslästerung. Und ich liebe das. Jesus verwendet diesen Titel jedoch in vielen anderen Zusammenhängen. Und er würde zu einer der wichtigsten Bezeichnungen, mit denen er sich selbst bezeichnete. Und meine Frage an euch heute Morgen ist: Warum? Warum hat Jesus Menschensohn gesagt, statt dass er gesagt hat: Ich bin der Messias? Und jetzt kehren wir zurück, was ich alles vorher gesagt habe, wenn du mitgedacht hast. Dieser ganze Kuddelmuddel in Israel in dieser Zeit des Herrschens, des Bewegens in Judentum. Jeder hat einen Blick und einen Gedanken, wie der Messias wird und wie er kommen wird. Die waren überzeugt, der Messias wird kommen und er wird Retter der Welt sein und er wird das römische Reich zerstören. Steht nirgendwo in die Bibel. Aber die waren überzeugt davon, von diesen Gedanken. Die haben es so festgehalten, das ist unser Messias. Und wisst ihr was? Jesus wusste ganz genau, wenn er dieses Wort überhaupt erwähnt in die Menschenmenge, wenn er überhaupt das erwähnt zu den Israeliten, zu den Juden, die würden ihm folgen, die werden ihn ehren, die werden ihn pushen und die werden ihn nutzen als eine politische Figur, die er nie kommen wollte. Er war eine politische Figur, weil er vieles geändert hat. Er hat Mauern richtig bröckeln lassen mit seinem Gedankengut. Er hat Ketten zersprengt mit seiner Glaube und seinen Zitate, was er dann nahe gesprochen hat, wo Leute gedacht haben: Hä, wie kann jemand so sprechen? Wer ist das? Der kennt Gottes Wort durch und durch und offenbart es zugleich. Und das bewegt mich heute Morgen. Jesus wusste ganz genau, warum er, was er gesagt hat. Er war sehr bedacht, weil er wusste, wenn er Menschensohn sagt, diejenigen, die kennen den Tore, die wussten, okay, das ist die Göttlichkeit, das ist Gott. Aber es ist nicht dieser Messias, den man jeder erhofft und erwartet hat und waren tatsächlich neugierig darauf. Und deshalb hat er Leute, die ihm gefolgt haben, weil die haben geglaubt, was er gesagt hat. Seine Mission war ein anderer. Er ist gekommen zu leiden und stellvertretend als Sühneopfer zu sterben. Ein ganz anderes Bild von einer messianischen Begeisterung, die vorhanden war in dieser Zeit. Und er wird eines Tages tatsächlich die Herrschaft über die Erde erhalten. Und mehr als nur ein weiterer Mensch war er, sondern eine erhabene göttliche Gestalt. Also wenn du das überlegst, dann zersprengt das manchmal das Köpfchen, finde ich. wie durchdacht. Gott hatte einen Plan, nicht nur für die Israeliten und die Juden, hat gesagt, ich schenke euch einen Messias. Er hatte einen Blick für die Welt, er hatte einen Blick für dich heute Morgen. Er hatte einen Blick für dich heute Morgen. Und deshalb wusste er, wie behutsam Jesus auf diese Erde gewandert ist, weil er wusste, es geht nicht um meinen Ruhm für den Augenblick. Es geht um die Ewigkeit. Wenn ich hier sterbe, es geht um die Ewigkeit, dass Menschen wirklich an Gott glauben werden. Und die werden wahrlich den Messias sehen und verstehen und begreifen, was das wirklich beinhaltet. Und nicht nur eine Retter für den Augenblick. Und wenn ich euch fragen würde heute Morgen, was ist eure Bild von Gott heute Morgen? Ich kann es euch garantieren, wenn wir in Gruppen gehen würden, jeder andere würde etwas anders sagen, wer Gott ist für dich. Und meistens ist es aus einer Erfahrung raus, bilden wir den Bild von Gott her. Meistens aus dem Gefühl, wie Gott uns begegnet ist, fundieren wir unsere Überzeugung, wie Gott reagiert. Aber Gott ist viel mehr als das. Er ist viel mehr als ein Moment, viel mehr als eine Emotion, viel mehr als ein Augenblick, wie er dich persönlich begegnet hat. Er ist so viel mehr. Und wenn wir erlauben, und das wünsche ich mir für diesen Advent, lege deine Prägung, deine Erwartung, lege deine Herkunft, wie du aufgewachsen bist, liege es nieder. Lege deine Kultur nieder und erlaube Gott reinzukommen und sich so zu offenbaren, wie er wirklich ist. Der hat mir so oft Dinge gezeigt, wo er gesagt hat, Kerstin, das ist deine Prägung jetzt gerade, das bin ich nicht. Ja, so hast du mich erlebt, weil ich dich so begegnet bin, weil du es so gebraucht hast, Kerstin, aber ich begegne auf so viele andere Facetten. Oh, Kerstin, das ist deine Kultur. Ich habe am Anfang immer gedacht, dass Gott so herrschend und hart war. Weil ich bin aufgewachsen in einer liebevollen Familie, aber meine Eltern waren sehr stark.
Und ich bin's auch.
Und die Sache ist, weil die so stark waren und weil mein Vater einfach aus dieser Autorität gewachsen ist, wo viele Familien so erlebt haben. Der Nein gilt, das ist ein Nein. Kannst du es erklären, habe ich immer frech gefragt. Nein. Und so, als ich Jesus entdeckt habe, habe ich immer gedacht, er sagt gleich Nein. Gott, der Vater, wird gleich mich richten. Und Gott musste mir echt zeigen, ich bin nicht so, Kerstin. Ich sage Nein, ich bin ein Gott, der klar redet. Und ich bin ein Gott, der offenbart und zeigt, was Dinge nicht falsch laufen. Aber ich bin immer ein Gott der Liebe. Immer. Und ich bin nicht dein Vater. Ich bin mehr als das. Und vielleicht muss jemand das heute Morgen hören, weil das war nicht in meiner Notiz. Aber ich glaube, wir haben alle eine Meinung von Gott, wo Gott heute Morgen sagt, gib mir deine Meinung, bitte. Und dann kannst du jetzt, und jetzt kommt es mit diesem Satz, Wissen und Glauben sind nicht dasselbe. Stimmt, oder? Ich komme mit Leuten, die hochintelligent sind und dann sagen die, ja, ich kann es dir sagen, welcher Jahrgang, wer geherrscht hat, was die gemacht haben, wie politisch es war. Und ich denke mir, ja, und bringt es dir Seelenruhe? Das ist was anders. Ja, das stimmt. Und wie toll ist es, wenn wir Leute haben, die Wissen haben, Erkenntnis haben und Glauben zugleich. Was für ein Double Whammy. Und das ist eigentlich, was wir brauchen. Wir brauchen Glauben, aber wir brauchen das Wissen. Und der Wissen ist eigentlich, was es schon vorgestanden hat in Micha. Wie ein Baby geboren wird, wie eine Jungfrau kommen wird. Aber die Frage stellt sich, ist Jesus wirklich der Messias oder sollte jemand anderen kommen? Und ich bin überzeugt von mich persönlich, wenn ich die Schrift anschaue, wenn ich Jesus lese im Neuen Testament, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie ich den Symbolik und die Herkunft von Israel betrachte, dann bin ich überzeugt, es ist und war immer Jesus Christus, der Messias, hing am Kreuz und starb für meine Sünde, für meine Schwächen und meine Fehler, für meine Menschlichkeit, der mich nie erlaubt hätte, Gott, der so perfekt, vollkommen und heilig ist, zu begegnen. Aber ich fordere dich heraus heute Morgen, frag Jesus selber. Gott ist groß genug, sich selber zu beweisen. Der ist ein Teamplayer, der liebt es, mit uns zu arbeiten. Aber ich habe das öfters zu Leuten auf die Straße gesagt, wenn ich evangelisiert habe. Frage Gott jetzt ernsthaft, wenn du es ernsthaft, nicht zu Diskussionen oder Streitereien, sondern wirklich ernsthaft. Jesus, bist du wirklich echt oder bist du eine historische Einfachfigur, der gelebt hat? Bist du wirklich das, was die Bibel sagt? Ist das wirklich wahr? Und ich kann es euch garantieren, Gott wird sich offenbaren zu dir. Er wird zu dir sprechen, dass du es verstehst, dass du es entfalten lässt, das Wort Gottes, und dass du selber in Erstaunen kommst, weil du denkst, wow, Gott ist real, der ist echt. Der ist nicht nur eine Krücke, die wir so dringend brauchen, besonders jetzt in unserer Zeit. Der ist mein Halt und meine Quelle, der ist mein Alles. Der ist der Liebe meines Lebens und ich liebe meinen Mann so sehr, aber ich liebe Jesus viel, viel mehr. Das ist, was er ist für mich, weil er es immer wieder mich bewiesen hat. Und als Kind, ich darf zu ihm rennen und sagen, zeig es mir, beweis es mir. Aus der Neugier heraus, nicht aus, ich glaube es nicht. So, ich glaube, du brauchst ein Stück Glaube, Gott zu begegnen, tatsächlich. Und das wünsche ich für euch heute Morgen. Ein Messias für die Ewigkeit zu retten, der ganze Menschheit und nicht nur für das Hier und Jetzt, um das Römische Reich zu zerstören. Und dadurch sind einige Christen geworden, aber auch einige haben der wahre Messias abgelehnt, weil ihren Traum geplatzt ist am Kreuz. Ihre Traum. Und das ist der Punkt, wo ich wirklich abschließen möchte und tatsächlich mit euch beten möchte. Du hast Träume über einen Gott, der vielleicht gar nicht Gott ist. Und es ist tatsächlich aus der Verletzung heraus. Es ist tatsächlich aus irgendwas, der gebrochen ist in dein Leben und wo du sagst, dass nie mehr werden Menschen mich so verletzen. Und so tue ich Gott auf eine Distanz. Ich erkenne an, dass er existiert, aber er darf auf gar keinen Fall zu mir reden. Ich erkenne ihn als heilig und würdig und herrschend und streng und ein Gott der Ordnung. Aber ich erlaube nicht zu sehen, dass er ein Papi ist, dass er mich auf den Schoß nehmen möchte, dass er mir liebliche Dinge zuflüstern möchte und tatsächlich meine Wunden heilen möchte, meine Seele wiederherstellt, meine Gedanken auf der richtige Bahn bringt, wo ich merke, es ist ein Gott, der für mich ist und mit mir geht. Ein Gott, der nie gelangweilt ist über meine Gebete und Austausch mit ihm, weil ich sein Kind bin. Ein Gott, der mehr in mir sieht, als was ich in mir selber sehe. Ein Gott, der mir Dinge zutraut, wo ich selber das nicht glaube. Glaubst du das, Gott? Kann ich das? Und Gott spricht zu dir heute Morgen, ja, du kannst es in und mit mir. Du musst nicht Dinge allein machen. Es sind auch Leute, die hier sitzen, du hast zu viel in deiner eigenen Kraft Gott produziert. Im Grunde genommen, wenn du Ton gegeben wurdest und sagst, male oder töpfe jetzt dein Gott, dann würde er ganz interessant aussehen. Weil in deiner eigenen Kraft hast du Dinge so vorgestellt, wie Gott sein soll. Wie kann er anders sein? Und weißt du was? Gott sagt, ich möchte es anders formen. Ich bin der Töpfer. Du bist ein Ton, ein wunderschöner Ton. Und ich möchte dich formen. Ich möchte dein Herz, der aus Stein ist, was auch vielleicht ganz, ganz berechtfertigt aus Stein geworden ist. Ich sage nicht, was dir passiert ist, ist Humbug. Oder ja, das bildest du dir ein. Im Gegenteil, ich sage, was du erlebt hast, es ist echt, es war real, es war ungerecht, es war schlimm. Es hat dich zerrissen, es hat dich verletzt, es hat Wunden mehr gegeben, als was du je gedacht hast in dein Leben. Und ich spreche das Ding nicht weg im Glauben, Halleluja, sondern was ich dir anbiete heute Morgen ist, eine Glaube an einen Gott, der wirklich mit dir dadurch geht. Ein Gott, der dich wiederherstellt. Ein Gott, der dir Glauben schenkt, genauso mit diesem super Zeugnis mit Lydia nicht aufzugeben, sondern zu glauben, der ist ein Gott, der sagt, was er meint und er tut, was er sagt. Und das spreche ich dir heute Morgen zu. Und wenn du in irgendeiner Facette so eine Person bist, die ich angesprochen habe jetzt am Ende, dann brauchst du vielleicht ein bisschen Mut heute Morgen. Jeder vielleicht macht die Augen zu, einfach damit wir einen Raum schaffen, wo keiner guckt. Und wenn du so ein Mensch bist und sagst, hey, du sprichst mir echt aus meiner Innerste heraus, dann heb einfach ganz mutig deine Hand und ich möchte heute für dich beten. Ist da jemand hier? Dankeschön, 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 vielen Dank. Jesus, du siehst diese Menschen, du weißt ganz genau, was die Kultur, Prägung, Verletzung gemacht haben. Und ganz bewusst glaube ich und weiß ich, deshalb bist du gestorben für uns. Deshalb bist du als Baby gekommen in diese Welt, Glauben zu zerstreuen. Einen Glauben auf das Himmlische, einen Glauben, wo Dinge tatsächlich möglich sind. Einen Glaube, der fassbar ist und im Natürlichen geschieht. Und so bete ich, dass du die Dinge, die in unser Herzen brach liegen oder kaputt sind, dass du das ein Tausch jetzt machst. Und dass du hineinpflanzt, dass du ein Gott bist, der voller Glauben ist und Glauben schenkt. Aber mit der Glauben schenkst du auch deine Liebe. Ich bete, dass Heilung geschieht, jetzt gerade in diesem Raum, übernatürlich. Und dass du beweist dich selber, Gott, als der Gott, der hier ist. Nicht ich, nicht eine Atmosphäre, nicht das Sprechen oder das Können. Gott, du nimmst unser Wissen, du nimmst, wie wir Dinge verbalisieren. Und Heiliger Geist, du schaffst den Raum dafür, aber letztendlich, du bist der Gott, der heilt und wiederherstellt. Und ich bete, dass du schaffst Raum heute Morgen und dass es nicht nur hier bleibt, sondern wirklich in den nächsten Tagen so ein Erlebnis wird für jede Einzelne. Amen. Ihr Lieben, ich danke euch von Herzen.